aufhören, ne? Dass wir keine Masken mehr brauchen werden. Das kann man sich ja fast gar nicht mehr vorstellen, oder? Ich glaube, auch wenn Sie schon sagen werden, Corona ist vorbei, werden wir aus Gewohnheit in Masken rausgehen. Und das war auch wirklich einmal so. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt, eigentlich ist es gar nicht Teil meiner Predigt heute, aber ich habe mal ein Erlebnis gehabt, und zwar bin ich einkaufen gegangen, und das war relativ spät im Süden, Baden-Württemberg. Das war kurz vor 22 Uhr und Rewe machte dann da um 22 Uhr zu. Und das waren so die letzten Minuten vor dem Ladenschluss, und die Kassiererin, die war schon ungeduldig, sie wollte schon die letzten sozusagen raus haben. Manchmal standen schon die Leute vor der Tür, dort die Schichtleiter und so, und dann standen noch die Kunden wieder vor der Tür, so 5 Minuten kurz vor Schluss und wollten noch rein, und man hat schon gesehen, sie haben dich so mürrisch angeguckt, sie wollten dich gar nicht mehr drinnen haben, weil sie möchten pünktlich Schluss machen, haben schon einen langen Arbeitstag gehabt, vielleicht kennt ihr auch diese Blicke schon mal erlebt auch. Und dann kam plötzlich ein Mann reingelaufen, und der hat es wirklich eilig gehabt. Und der lief dann in die Alkoholabteilung, und er wollte was zu trinken kaufen, weil in Baden-Württemberg war es eine Zeit lang ab bis 10 Uhr, konntest du, oder bis 9 Uhr, ich kann mich nicht erinnern, durftest du Alkohol kaufen, und danach durftest du keinen Alkohol mehr kaufen. So, und er hat natürlich jetzt dieses Problem gehabt, ich muss noch schnell schaffen, bevor diese Zeit abgelaufen ist, weil auch wenn du jetzt im Laden drinnen stehst und es ist 22.01, ja, darfst du diesen Alkohol nicht mehr verkaufen. Da hat er Pech gehabt. Und er wusste das schon, er hat in der Vergangenheit diese Erfahrung gemacht, dass wenn er dann knapp dran war, konnte er sein Bier nicht mehr kaufen. Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Und diesmal stand er an der Kasse, kam da hingesetzt mit seinen Bierflaschen und so weiter, wollte, glaube ich, noch vor mich oder irgendwie sowas, wollte schnell dran und so weiter, war richtig gehetzt und so weiter und so fort. Und dann sagte ich ihm Folgendes, weil ich habe verstanden, wo das herkommt, ich wusste das ja, ne? Und dann sagte er zu mir, dann sagte ich zu ihm, du, weißt du was, das Gesetz ist nicht mehr gültig. Und das war schon kurz vor 10, das Gesetz ist nicht mehr gültig. Er guckte mich schockiert an. Was, wirklich? Das Gesetz ist nicht mehr gültig? Ja. Und dann tat er etwas, was mich voll überrascht hatte. Er nahm seine ganzen Getränke mit und sagte, ach, dann suche ich mir noch was anderes raus. Also er verstand dadurch, dass er nicht mehr unter dem Alten war, hat er diese Freiheit, die er davor nicht gehabt hat. Manchmal glaube ich, dass es bei uns Christen auch so ist, obwohl Jesus für uns gestorben ist, obwohl er uns von dem Alten befreit hat, leben wir immer noch so, als ob wir unter dem Alten sind. Dabei ist das Alte vergangen. Das Alte gilt nicht mehr, das Alte zählt nicht mehr. Wir richten uns oft immer noch nach den Maßstäben der Welt, nach dem, was wir früher erlebt haben. Manchmal auch in unserem Gottesbild versuchen wir uns, die Liebe Gottes zu verdienen, zu erarbeiten, irgendwas zu erreichen damit. Und das war für mich so eine Lehre, als ich diesen Mann gesehen habe, wie er so ehrlich kindlich reagiert hat. Ach, obwohl eigentlich der Laden schon fast zu hatte, dann hole ich mir noch was anderes. So. Weil der hat sich dann in seiner Not, hat er sich das Erstbeste geschnappt, hauptsächlich hat seine Alkoholsucht vielleicht, keine Ahnung, befriedigt. Dann realisierte, oh, ich bin ja frei. Ja. Wie gehen wir in unserem Glaubensleben um? Wie reagieren wir, ja, mit dem, was wir haben? Werden wir nach Corona immer noch die Maske tragen oder nicht? Oder werden wir sie ablegen? Werden wir sie verbrennen und werden wir jubeln, tanzen, dass wir die Maske nicht mehr tragen? Wie reagieren wir auf das Evangelium? Tanzen wir, dass wir befreit worden sind von Sünde und Schuld, oder hängen wir immer noch an der Vergangenheit fest, an dem Alten fest und lassen uns davon gefangen nehmen? Das Gesetz gibt es nicht mehr. Durch Jesus wurde das Gesetz am Kreuz beendet. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz, du bist unter der Gnade. Du bist befreit worden. Ich bin befreit worden. Ich darf jubeln und tanzen. So sehr, wie du dich an deine Sünden erinnerst, so sehr erinnert sich Gott nicht an deine Sünden. Es gibt diese Frau, wie hieß sie nochmal, die Frau die haben wir vor kurzem auch gehabt, aus Holland. Richtig, genau. Und die sagt da einen Satz, ich habe mal so Zitate von ihr durchgelesen. Es ist echt erstaunlich, was geistliche Menschen für Sätze rausbringen können. Sie sagte, es heißt in der Schrift, und Gott warf die Sünden ins tiefste Meer. Und dann machte er ein Schild vor dieses Meer und sagte, Angeln verboten. Das ist so, liebe Gemeinde. Wir sind so oft noch mit uns selbst beschäftigt, in der Vergangenheit, mit dem, was uns so belastet, in unseren Sünden, die uns immer wieder vielleicht einholen. Aber wir sind neu gemacht worden durch Jesus Christus. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur geworden. Dazu kommen wir auch heute auch in dieser Geschichte, die wir lesen werden. Wir werden heute über den Simon, den Zauberer, nochmal lesen, von dem wir auch vom letzten Mal schon gehört haben. Und wir sehen, dass Veränderungsprozesse ihre Zeit brauchen. Es dauert ein bisschen, bis wir verstanden haben. Kann sein, dass wir das Bekehrungserlebnis gehabt haben. Kann sein, dass wir das Evangelium etwas verstanden haben. Aber es muss noch so viel in unserem Denken, in unserem Kopf passieren. Und das erkennen wir besonders in dieser Geschichte. Ich möchte gerne vorlesen aus Apostelgeschichte Kapitel 8. Und dann lese ich nochmal die Geschichte vor, auch, oder den Teil auch vor, den Heinz auch das letzte Mal vorgelesen hat, dass wir einfach nochmal die Linie so drinne haben. Ich lese vorab Vers 4. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias ist. Die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu, denn sie hatten von den Wunderzeichen gehört, die er tat, und waren sogar selbst Augenzeugen geworden. Sie hatten bei vielen Besessenen miterlebt, wie Dämonen laut schreiend ausgefahren waren, und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es herrschte große Freude in der Stadt. Nun hatte schon vorher ein Mann namens Simon in der Stadt gelebt, der sich mit okkulten Dingen befasste, so wie es hier in dieser Übersetzung geschrieben. Also er war ein Magier, ein Zauberer, also das Wort Magi wird da benutzt. Das ist das gleiche Wort wie bei den Weisen aus dem Morgenland. Wir nennen sie ja, wir haben ja ein positives Bild über die Weisen aus dem Morgenland, aber eigentlich waren das Magis aus dem Morgenland. Ja? Genau das gleiche auch hier, ein Magi, der sich mit okkulten Dingen befasste wahrscheinlich. Er behauptete, ein großer Magier zu sein und hatte das Volk von Samarien in Begeisterung versetzt. Alle waren von ihm eingenommen, groß und klein. Dieser Mann ist die sogenannte Kraft Gottes, sagten sie. Also man hat ihm sogar nachgesagt, obwohl er sich eigentlich mit okkulten Dingen beschäftigt hatte, da diese Dinge, die er getan hat, das war eine Kraft Gottes. Sie standen ganz in seinem Bann, weil er sie lange Zeit mit seinen okkulten Machenschaften beeindruckt hatte. Als sie dann aber den Philippus Glauben schenken, der ihnen die gute Botschaft von der Herrschaft Gottes verkündigte und über die Person und das Werk Jesu, dem Messias, sprach, ließen sich Männer und Frauen taufen. Sogar Simon selbst kam zum Glauben. Er wurde getauft und schloss sich eng an Philippus an. Die großartigen Zeichen und Wunder versetzten in höchstes Erstaunen. Als nun die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Nach ihrer Ankunft beteten beide für sie, dass Gott ihnen den Heiligen Geist geben möge. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. Übrigens, Heinz, ich habe eine Frage an dich. Ist jemand noch auf dich zugekommen das letzte Mal und hat Fragen gestellt zu dem Text? Liebe Gemeinde, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Das kann nicht sein, dass wir so einen Text lesen und keine Fragen im Kopf haben. Deshalb, da hinten haben wir einen Kasten. Ja? Wenn ihr eine Frage habt zu Bibelstellen, die wir hier gemeinsam durchnehmen, stellt diese Fragen. Wir haben Gemeindestunden oder Gottesdienste, werden auf diese Fragen eingehen, weil mir sind viele Fragen an dieser Stelle gekommen. Meine Frau und ich haben es, als ich vor 2 Wochen gepredigt habe, habe ich mich auch mit dieser Stelle beschäftigt und abgewogen, ist das dran für heute oder nicht dran für heute. Und als wir gelesen hatten, dass Petrus kommen musste, damit sie den Heiligen Geist empfangen haben, haben wir bis 3 Uhr morgens rumgelegen und uns gefragt, ob wir den Heiligen Geist haben oder nicht. Also diese Stelle hat uns ein bisschen verunsichert. Wie ist es möglich? Und dann heißt es hier, sie waren nur auf den Namen Jesu getauft. Sie waren nur auf den Namen Jesu getauft. Sie glaubten an Jesus und sie waren nur auf ihn getauft, aber sie hatten nicht den Heiligen Geist. Petrus und Johannes mussten kommen. Die Schrift gibt uns keine Antwort auf diese Sache. Wir können nur interpretieren, nur auslegen, versuchen eine Antwort dafür zu finden. Aber Petrus gibt darauf keine Antwort, auch der Herr selbst nicht. Vers 17. Nach dem Gebet legte Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt empfingen sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist bekommt. Hier in der Übersetzung heißt es, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Also Petrus wurde ärgerlich, die Sprache wurde kräftig hier. Ja? fuhr Petrus ihn an. Glaubst du wirklich, du kannst die Gabe Gottes kaufen? Nein, du hast keinen Anteil daran und kein Recht darauf, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Ändere deine Einstellung, wende dich von deiner Bosheit ab und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine böse Absichten. Ich sehe, dass deine Gedanken völlig vergiftet sind und du im Bösen verstrickt bist. Da bat Simon die Apostel, betet ihr für mich zum Herrn, betet bitte, dass nichts von dem eintrifft, was ihr gesagt habt. Nachdem Petrus und Johannes den Herrn bezeugten und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück auf dem Weg durch Samarien und verkündigten sie das Evangelium noch in vielen Dörfern. Ich muss ehrlich sagen, als ich diese Stelle oder diesen Bibeltext vorbereitet hatte, kam mir wirklich gar nichts. Ich dachte, irgendwie ist alles offensichtlich, oder? Mit Geld Gottes Gabe zu haben, das ist so verständlich, das ist klar und deutlich und so. Und mir ist wirklich nichts gekommen. Und deshalb möchte ich gerne auch jetzt nochmal beten, dass der Herr auch den richtigen Fokus auf das legt, wo er den Fokus hinlegen möchte. Herr Jesus, wir danken dir vom ganzen Herzen, dass das Alte vergangen ist. Wir danken dir, dass du uns neu gemacht hast. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast und dass du uns liebst, Herr, und dass du uns befreit hast, Herr, von der Macht der Sünde und von dem Gesetz. Danke, dass wir durch deine Gnade alleine errettet worden sind, nicht durch unsere eigenen Fähigkeiten, nicht durch das, was wir alles tun können und machen können, Herr, sondern durch das, was du alleine am Kreuz für uns vollbracht hast. Und Herr, und das hast du auch so gemacht, um uns auch zu schützen, damit sich kein Mensch rühmen kann, damit kein Mensch sagen kann, ich habe es geschafft, ich bin etwas, ich bin jemand. Danke, Herr, dass du uns durch dein Opfer davor geschützt hast, uns selbst zu rühmen. Und wir können nur dir die Ehre geben. Alles, was du machst, Herr, ist ein Geschenk von dir. Wir loben dich und preisen dich dafür vom ganzen Herzen. Amen. Eine Sache, die mir gleich aufgefallen ist, ist das Wort Begeisterung. Begeisterung. Und dann habe ich so ein bisschen hier dem Simon, ich bin halt dem nachgegangen und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich mit dem Simon sehr gut identifizieren. Ihr nicht? Überlegt euch mal, ihr werdet dort, ihr habt den Petrus erlebt oder den Philippus erlebt, wo Menschen geheilt werden, Dämonen schreiend aus Menschen herausfahren, Menschen, die ein bisschen durch den Wind waren, sind plötzlich vollkommen normal und in Ordnung und können wieder ihr Alltagsleben normal führen oder Jesus nachfolgen oder Gott dienen. Und man erlebt das, man sieht es einmal. Aber ich wäre auch aus dem Häuschen, ich wäre echt begeistert davon. Und wir merken schon irgendwie dieser Ton, er selbst in seiner alten Identität als Magier, Zauberer, er tat diese okkulten Dinge oder Zaubertricks, wie auch immer, und seine Absicht war es, Menschen zu begeistern. Wir möchten auch als Gemeinde Menschen für Jesus begeistern. Aber der Simon, der Zauberer, wollte auch Menschen begeistern. Und dann ist mir plötzlich eine Sache bewusst geworden. Die Welt ist so. Die Welt möchte uns begeistern für Dinge. Die Welt erstellt Produkte. Ein Facebook-Produkt kommt raus. Dann kommt Instagram raus. Dann kommt ein Smartphone raus. Dann kommt ein neues Auto raus. Dann kaufen wir uns ein neues Haus. Und die ganze Welt oder das System dieser Welt kämpft um unser Herz und will unser Herz begeistern. Ich kaufe auch kein Smartphone oder kein Telefon, welches eine schlechte Bewertung bekommen hat, welches nur einen Stern im Internet bekommen hat und wo ganz viele Leute geschrieben haben, dieses Telefon ist super schlecht. Dann kaufe ich das und bin komplett nicht davon begeistert. Ich will begeistert sein. Und dann ist mir plötzlich eine Sache bewusst geworden. Wo ist denn der Unterschied zwischen Gott, der auch will, dass wir begeistert sind von ihm, dass wir ihn lieben, dass wir ihm nachfolgen, und der Welt, wo ist da der Unterschied? Beide kämpfen um unser Herz. Jemand, der vielleicht, für die jungen Leute vielleicht, mal ein Beispiel für euch. Man hat ein Spiel angefangen zu zocken, ja? Dann hat man ein Spiel zu Ende gespielt, dann wird das Spiel langweilig. Und dann merkt man plötzlich, wie schon das Herz unruhig wird und man sucht nach dem nächsten Spiel, das einen begeistert. Komischerweise wird man nicht ein neues Spiel anfangen, das langweilig ist. Man nimmt ein Spiel, das einen einigermaßen begeistert. Dann hat es ein bisschen gespielt und dann schmeißt man es weg. Genauso mit Filmen, genauso mit Serien. Man schaut keine langweilige Serie, sondern du klickst auf eine Serie und das ist dann spannend, das ist interessant, das packt dich und du fängst an weiter zu gucken. Doch der große Unterschied ist zwischen der Welt und zwischen Gott, zwischen diesem Magier, Zauberer und dem Philippus, der auch große Dinge, große Zeichen gemacht hat. Die Welt will dich begeistern, um von dir zu profitieren. Das ist der große Unterschied. Die Welt will dich, die Welt will dein Herz haben, um von dir einen Profit zu haben. Die bringen ein neues iPhone raus. Warum? Damit sie mir eine gute Tat geben wollen? Nein, sie wollen mir ein iPhone, ein gutes Produkt auf den Markt bringen, dass ich ein treuer Kunde von den Apple-Produkten werde. Nichts gegen Apple oder nichts gegen Samsung. Das ist auch nützlich zum Teil auch. Aber das Herz dahinter ist, durch mich einen Profit zu machen. Warum will Facebook, dass ich ein Facebook-Konsument werde? Warum will Facebook, dass ich dann regelmäßig auf Facebook meine Zeit verbringe? Denn wenn ich mich durchscrolle, kommen mal wieder Werbung dadurch und Facebook kann dadurch Geld verdienen. Facebook hat kein Interesse an meinem Wohlbefinden, wie es mir geht, ob mein Leben gerade funktioniert oder nicht funktioniert, ob ich erfüllt bin oder nicht erfüllt bin. Interessiert Facebook nicht. Facebook benutzt mich. Facebook will durch mich einen Profit machen. Und so sind auch die Zauberer und die Menschen, die, wir haben ja auch in dieser Welt auch Zauberer, David Copperfield oder wie sie auch alle heißen, wenn ihr auf YouTube geht und mal so Magic Tricks eingibt oder und so weiter und so fort, werdet ihr viele Videos finden, wo Menschen mit Karten auf die Straße gehen. Menschen sind fasziniert, die sind like begeistert davon, was sie gemacht haben. Aber was ist das Motiv dahinter? Es zu profitieren. Der Prophet hier bei Simon war ein Prophet, er wollte Anerkennung und Ruhm haben. Indem er diese Tricks vollführt, haben alle Menschen gesehen, wow, wie toll und einmalig er ist. Sie haben sogar ihn angefangen, mit Gott zu verknüpfen und zu verbinden, eine gottähnliche Stellung zu geben. Die Kraft Gottes. Und sicherlich ist der Simon ist auch zu einiges an Geld gekommen dadurch. Denn mit Ruhm kannst du automatisch auch Geld machen. Guckt euch mal an, wenn irgendein Mensch berühmt geworden ist in dieser Welt, das dauert nicht lange und ihr findet plötzlich, wie ihr irgendein Shampoo verkauft. Oder wie ihr gerne diese Butter isst. Menschen werden automatisch versuchen, Profit zu machen. So ist die Welt. Die Welt nimmt deine Zeit, nimmt deine Kraft, nimmt deine Begeisterung, um davon zu profitieren. Und das ist der Unterschied bei Gott. Gott will auch, dass du von ihm begeistert bist. Gott will, dass du von ihm komplett erfasst bist. Die Bibel sagt, dass wir Gott im ganzen Herzen, Kopf, Geist, Seele, alles ihm gehören sollte. Aber wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Gott und der Welt ist? Gott will, dass ich davon profitiere. Denn wenn ich mich Gott öffne, denn wenn ich Buße tue, denn wenn ich umkehre von meinen Sünden, was passiert in meinem Leben? Der Geist Gottes zieht in mein Leben ein. Die Erfüllung findet in meinem Leben statt. Wahre Freude kommt in mein Leben hinein, nicht so wie in der Welt, die uns kurz begeistern lässt, aber sehr unerfüllt lässt. Ich weiß genau, wie es euch geht. Ich habe viele Smartphones gehabt. Smartphone gekauft, am Anfang begeistert und schon war es irgendwie uninteressant. Eine Filmserie angefangen zu gucken, ein bisschen geguckt und dann wurde schon ein bisschen, die Leerheit macht sich breit. Deshalb in dem Punkt müssen wir eine Veränderung der Gesinnung erleben. Müssen wir uns nicht mehr von der Welt begeistern lassen, sondern von Gott. Von ihm begeistern lassen, denn seine Motive sind gut für unser Leben. Seine Gedanken sind gut für uns. Sogar wenn wir Jesus nachfolgen und deshalb Schwierigkeiten haben, wie als Beispiel, zum Beispiel diese Einsätze, die ich jetzt erlebt habe, dieser Einsatz jetzt am Freitag, das war nicht so für mich der Einsatz davor war irgendwie besser. Der war irgendwie, da habe ich mehr Kraft gespürt, mehr Freimut gespürt. Dieser Einsatz war ein bisschen stockend. Irgendwie hatte ich mehr innere Kämpfe, irgendwie Leute anzusprechen, als beim letzten Mal. Warum? Was war anders? Ich kann es nicht erklären. Aber als ich dann zu Hause war, wir hatten zwar ein paar Gespräche hier und dort, ich weiß nicht genau, wie es den anderen ging, die auch dabei waren. Ein tiefer Friede erfüllte mich im Herzen. Und der begleitet mich nicht nur an dem Freitag, der war noch gestern Samstag da, gestern Nacht war er da, heute ist er da. Irgend so eine innere Bestätigung, so ein innerer Frieden, dass das, was ich da gemacht habe, wie ich da mit Gott unterwegs war, das war irgendwie gut. Aber interessant, aber eigentlich ist es eine sehr unangenehme Sache gewesen, zum Teil, Rahel und ich haben da auch mal einen etwas aggressiveren Menschen getroffen, der defensiv war, der zu mir sagte, ich bin Gott. Man wird abgewiesen vielleicht. Ja, man bekommt ein freches Wort zu hören. Aber der Friede dabei, der Friede danach auch, der einen begleitet und so weiter, das ist so mega erfüllend. Alleine deshalb lohnt sich schon diese Arbeit. Mag sein, dass wir körperlich begrenzt werden, so wie die Jünger hier. Sie wurden ja, wir haben kurz davor eine Verfolgung erlebt. Irgendwas mache ich falsch hier, ne? Ein bisschen höher? Dann. Okay, also das nächste Mal kommt die Weste weg, alles da. Das Alte muss zu Hause bleiben. Also, was begeistert dich? Was begeistert dein Herz? Bist du von Jesus erfasst und begeistert? Und wisst ihr was? Wenn wir, und ich habe gemerkt, das, was wir essen, das werden wir auch sein. Wenn wir die Welt konsumieren, dann wird auch das, dieser Geist, der sich hinter dieser Welt verbirgt, wird auch Teil meines inneren Gefühls sein. Wenn ich mich mit der Welt beschäftige, die Welt liebe, dann wird die Welt mein Inneres beherrschen. Was ist in der Welt? Ist in der Welt Erfüllung? Ist in der Welt wahre Freude? Wahrer Frieden? Nein, wir sehen die Welt. Die Welt hat es nicht. Im Gegenteil, die Welt ist bankrott. Die sind alle im Minus. Die Banken haben das Geld nicht. Die ganze Welt ist im Minus. Das ist die Welt. Nur einer ist im Plus und das ist unser lebendiger Gott. Und er hat Leben im Überfluss. Er schenkt es einfach. Wir haben so ein tolles Evangelium. Wir haben so eine tolle Botschaft, die wirklich funktioniert. Simon war begeistert. Und irgendwie merke ich in ihm keine große Veränderung. Er hat selbst versucht, Menschen zu begeistern. Jetzt entdeckt er plötzlich den Philippus, der auch diese großen Dinge tut, den Petrus, und möchte auch wieder Menschen begeistern. So sehr ist so sehr davon erfasst und berührt, dass er sogar zu dem Petrus geht und er benutzt dieses Geld. Aber was ist sein Motiv dahinter? Was ist sein Motiv? Ist sein Motiv, oh, ich möchte so sehr diese Kraft Gottes in meinem Leben haben, damit so viele Menschen durch mich gesegnet werden. Ist das Motiv von dem Simon? Oder nimmt er seine alte Natur mit ins Neue hinein, so wie die Welt funktioniert, so wie er früher funktionierte? Nimmt das in das Geistliche hinein und jetzt will er diese Gaben haben, um wieder durch diese geistlichen Dinge andere Menschen zu faszinieren und zu begeistern. Und wir merken in diesem Punkt bei dem Simon gar keine Veränderung. Er hat an Jesus geglaubt, er ist getauft, aber er ist fast gar nicht verändert. Und das kann wirklich so sein. Das kann sein, dass es am Anfang so ist. Das kann sein, dass wenn wir unser Glaubensleben anfangen, dass wir noch sehr unverändert hineingehen. Kann sein, dass wir ein Stück Erkenntnis gehabt haben, wer Jesus ist, was er für uns getan hat. Aber vieles läuft noch nach dem alten Programm. Und das muss sich verändern. Wir haben nicht ein Evangelium, das sagt, hey, weißt du was, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du errettet und du kannst bleiben, so wie du bist. Nein, das Evangelium sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann musst du dich auch durch den Heiligen Geist verändern lassen, durch das Wort verändern lassen. Du kannst nicht mehr so bleiben, wie du früher warst. Weil das Reich Gottes funktioniert nicht so, wie die Welt funktioniert. In dieser Welt kannst du mit Geld etwas erreichen. In dieser Welt kannst du dich durch das Geld profilieren, kannst dein Ego aufbauen, dein Ego entwickeln. Aber im Reich Gottes funktioniert das nicht und dafür bin ich so dankbar. Ich bin so dankbar, dass das Reich Gottes unabhängig ist vom Geld. Dass man nicht irgendwie durch irgendwelche Dinge sich irgendwas verdienen kann oder erarbeiten kann oder erreichen kann. Und vielleicht mag hier jemand sagen, ich bin gar nicht wie Simon, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, Gott Geld zu geben. Zu wem könnte ich gehen, um Geld zu geben? Ich habe mir das auch gesagt, dachte, ja stimmt, eigentlich bin ich gar nicht wie Simon, aber ich habe doch Züge von Simon in mir erkannt. Wisst ihr was, wenn man so auf die Straße geht zum Beispiel oder wenn man predigt oder wenn man mit Menschen redet oder wenn man sein eigenes persönliches Leben ansieht und wie man sieht, wie man so mickrig daherkriecht und wie das Glaubensleben sehr kompliziert und sehr schwer ist. Und dann liest man die Bibel oder dann hört man von einem großen Mann Gottes, wie Gott durch sie wirkt. Ja, dann wünscht man sich doch irgendwie, dass man irgendeinen Knopf drücken könnte, dass man plötzlich diesen super übernatürlichen starken Glauben hätte. Dass man irgendwie beten kann und Berge werden versetzt. Dass man dass wenn man auf die Straße geht, dass alleine wenn du schon über den Weg gehst und die Menschen in deinen Schatten treten, geheilt werden. Ja, es ist nichts Falsches, nach der Macht Gottes zu streben, die Macht Gottes in seinem Leben zu haben. Aber wie man dahin kommt, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Es ist gut, wenn wir wollen, dass Gott durch uns wirkt, dass Gottes Gegenwart durch uns rauskommen kann. Aber wie man dahin kommt, ist genauso wichtig. Simon benutzte die weltlichen Methoden hier. Durch das Geld. Ich weiß nicht genau, wie er an seine okkulte Mächte rangekommen ist. Vielleicht kannte irgendjemand und er wollte unbedingt wissen, wie kann ich auch diesen Trick machen. Und dann sagte er, ich gebe dir hier 10.000 Euro und du bringst mir das bei. Und der andere sagte, okay. Aber im Reich Gottes funktioniert das nicht so. Ich weiß nicht genau, vielleicht kennt ihr es auch von euch, auch von mir auch aus. Ich bin immer wieder in meinem Dienst an meine Grenzen gekommen, wo ich nicht mehr weiter wusste. Ich wollte Menschen helfen, ich konnte Menschen nicht helfen. Ich weiß noch in Finnland, dass wir auf der Straße standen, wir haben da Gitarre gespielt und gesungen, ich habe schon mal erzählt gehabt. Und dann sagte ich zu mir, ich gehe nie wieder auf die Straße. Gott, bis du mir nicht mehr Macht gegeben hast. Ich fühle mich so klein und so mickrig auf dieser Straße. Und immer wieder habe ich diesen Kampf in meinem Herzen gehabt. Wie kriege ich mehr Vollmacht in meinen Dienst, in mein Leben hinein? Wie kriege ich ein stärkeres Wirken Gottes in mich hinein? Obwohl ich kein Geld bezahlt habe, habe ich indirekt trotzdem Geld bezahlt. Ich habe zum Beispiel Geld bezahlt, um auf einer Konferenz dabei zu sein. Ich habe gedacht, wenn ich mit diesen großen Männern Gottes zusammen bin, dass wir so einen Einfluss auf mein Leben haben, dass mich das vielleicht verändert. Vielleicht wird er die Hände auflegen, vielleicht wird er ein Gebet sprechen, vielleicht wird er ein Wort sagen und ich kann in größerer Vollmacht wandeln. Manchmal habe ich auch gemerkt, dass ich das auch persönlich in meinem geistigen Leben gemacht habe. Zum Beispiel habe ich gedacht, ich habe heute mit meinem Sohn auch darüber gesprochen. Wir haben darüber geredet, dass einige Männer morgens früh aufgestanden sind, um 4 Uhr morgens oder Frauen 3 Uhr morgens und haben dann 3, 4, 5 Stunden gebetet. Und wir lesen in Büchern, was Gott alles durch sie getan hat und wie Menschen zum Glauben gekommen sind und welche Wunder durch sie passiert sind. Und dann denken wir genauso wie der Simon, hey, weißt du was, wenn ich genau das Gleiche mache wie die, wenn ich genauso 3 Stunden bete, dann wird Gott genau das Gleiche durch mich auch machen. Ich benutze ein System, Simon benutzt hier das Geld, aber ich benutze eine Methode. Ich habe das gemacht, ich bin nachts aufgestanden, aber ich bin so ein schlechter Mensch, was morgens früh aufstehen angeht. Ich habe es probiert, ich habe 2, 3 Stunden gebetet und nichts ist rausgekommen. Ich habe versucht, eine Methode zu benutzen, aber mein Herz war nicht rein in der ganzen Geschichte. Ich sah mich, kleinen, mickrigen Michael Isaac auf der Straße rumstehen. Ich sah den kleinen Michael Isaac auf der Bühne stehen. Und ich wollte mich ein bisschen aufprofilieren dadurch, ein bisschen mehr Macht haben. Manchmal habe ich gedacht, oh Gott, wenn ich die Gabe hätte, Menschen zu heilen, und dann würde ich auf die Straße gehen und dann würden die Menschen, dann müsste ich gar nicht mehr so viel reden, erzählen und so weiter und so fort. Und im Verborgenen, dann würde ich auch nicht mehr so komisch und armselig und schwach aussehen. Und da habe ich manchmal gehadert, Gott, warum bin ich so schwach? Warum ist das so? Kann ich nicht mehr Vollmacht haben? Und manchmal habe ich gebetet, ich würde alles tun, damit du durch mich mehr wirken kannst. Seht ihr, wie ich denke? Das ist immer noch alter Mensch in mir. Und auch in diesen Zeiten, wo man es so sehr haben wollte, hat das gar nicht funktioniert, komischerweise. Ich habe Gaben von Gott bekommen. Ich habe heute mit Georgia auch geredet und ich habe ihm gesagt, das Interessante ist, diese Gaben, die man von Gott bekommen hat, wenn man sie macht, um sich selbst zu profilieren, diese Gaben zu benutzen, komischerweise funktionieren sie nicht mehr. Aber wenn mein Motiv ein reines Motiv ist, wahre Liebe für den Nächsten, wahre Liebe für Gott ist, dann fließen sie einfach so heraus und die sprudeln aus dir heraus und du merkst es nicht mal, dass das passiert. Ich kann ein Präsident von Amerika werden, also ich wahrscheinlich nicht, aber jemand anders könnte es. Und dabei ist es komplett egal, was sein Herz ist. Er könnte ein Ehebrecher sein, ein Hurer sein, ein Unzüchtiger sein, einer, der mit dem Menschen schlecht behandelt. Er kann in der Welt Präsident werden. Aber bei Gott ist das nicht möglich. Bei Gott muss eine Veränderung des Herzens passieren. Ich habe es schon mal erzählt gehabt, ich habe mal ein sehr fruchtloses Fasten gehabt hinter mir. Da war ich wieder mal sehr unzufrieden, dass ich so schwach bin, dass ich so kraftlos bin, dass nichts durch mein Glaubensleben funktioniert. Und dann habe ich, jetzt sage ich das, um mich zu rühmen, weil es ja eigentlich kein tolles Fasten war, es hat nicht geklappt, es hat nicht funktioniert, es war fruchtlos. Ja, also es war ein nutzloses Fasten, ich hätte es mir sparen können. Ich habe 10 Tage, fast ganze 10 Tage, nichts gegessen. Ich dachte, Gott, wenn du mich jetzt nicht veränderst und ich dann so und so und so, ja, dann schmeiße ich alles hin. Und da habe ich gemerkt, dass mein Fasten war eigentlich ein komplettes egoistisches Fasten. Ich habe mich selbst nicht annehmen können, ich habe mich selbst nicht geliebt, ich wollte mich besser sehen, aufgewerteter sehen durch diese Gaben oder durch diese Kraft Gottes. Aber genauso wie Gott zu Paulus sagte, so sagte auch Gott zu mir, Michael, in deiner Schwachheit möchte ich durch dich arbeiten. Und je mehr ich das akzeptierte und je mehr ich das annahm, umso mehr merkte ich auch, wie Gott durch mich wirkt. Es ist so wichtig, wie unser Herz eingestellt in unserem Dienst. Und hier eine Warnung vielleicht an uns, ich war jetzt offen über mich selbst, so bin ich, das ist mein alter Mensch, so ist meine Natur. Aber prüf dich auch mal selbst in deinem Dienst, in deinem Leben. Drehst du dich immer noch um dich herum? Wisst ihr, wie gefährlich das ist, hier vorne zu stehen, ein Ältester zu sein, ein Diakon, Diener, irgendwo in diesem Dienst zu sein und es geht immer noch um dich? Und du willst dich selbst profilieren eigentlich durch diesen Dienst? Es reicht dir nicht aus, einfach nur irgendeinen Dienst im Verborgenen zu machen, den keiner sieht. Nein, du musst hier stehen auf der Bühne, damit dein Ego profiliert wird und alle dir die Anerkennung geben. Du akzeptierst nichts anderes als das. Das ist sehr gefährlich. Und dann wirst du immer nach links und rechts gucken und du wirst sehen, was macht der anders als ich? Warum wirkt Gott durch ihn so stark und ich gebe mir solche Mühe innerlich und so weiter und so fort? Und das Problem ist, dein Herz ist nicht der richtige Fleck. Es heißt später irgendwo in der Apostelgeschichte, als dann die Heiden den Heiligen Geist bekommen haben, dann sagte Petrus, ich erkenne nun, dass Gott den Menschen nicht ansieht, sondern er ist ein Herzenskenner. Ein Herzenskenner. Er weiß, wie wir im Verborgenen sind. Er weiß, wer wir wirklich sind. Und genauso war es auch bei dem Simon hier. Simon ist zwar gläubig geworden, er hat an Jesus geglaubt, er wurde sogar getauft. Taufe bedeutet, der alte Mensch stirbt in dem Wasser. Der egoistische Mensch stirbt in dem Wasser. Er dreht sich nicht mehr um sich selbst. Und was erkennen wir hier in dem Simon? Er kommt aus dem Wasser heraus und er dreht sich immer noch um sich selbst. Wer kennt das nicht von uns? Ja, wir wurden getauft, wir haben gedacht, oh, nach der Taufe wird alles besser, jetzt haben wir den neuen Schritt gemacht. Und dann denken wir plötzlich, ich bin wieder egoistisch, ich falle wieder in die Sünde, ich will wieder Ruhm haben, ich will wieder Anerkennung haben. Und die Bibel sagt, wir werden diesen Kampf haben. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und der Heilige Geist ist gegen das Fleisch und das Fleisch ist gegen den Heiligen Geist. Tötet die Werke des Fleisches, indem ihr nach dem Heiligen Geist lebt. Der Kampf ist da. Und deshalb diesen Prozess nennt man Heiligungsprozess. Die Bibel spricht davon, dass das Ziel des Glaubens die Errettung unserer Seele ist. Petrus sagt das, glaube ich, an einer Stelle. Das Ziel des Glaubens ist die Errettung unserer Seele. Aber nicht nur einfach, ich glaube an Jesus, ich habe das Gebet gesprochen und dann zack in den Himmel und ich bin safe. Dieses gibt es zwar auch, das ist auch eine Seite der Errettung, aber es gibt die andere Seite der Errettung. Die Veränderung der Seele. Was ist die Seele? Das Denken, das Fühlen, das muss verändert werden, das muss geheiligt werden, das muss gereinigt werden. Es muss in das Ebenbild Gottes, in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Früher haben wir uns über Dinge geärgert, aber durch den Heiligungsprozess sind wir nicht mehr verärgert über diese Dinge. Wir merken, wie wir den Raum Gott lassen in dem Punkt und uns nicht ärgern. Früher haben wir eine Tendenz gehabt, immer noch irgendwo mal eine Notlüge reinzuhauen. Der Herr hat uns verändert, wir sagen immer die Wahrheit. Früher habe ich in gewissen Situationen Angst gehabt, Aber der Herr hat mich verändert. Ich habe keine Angst mehr in diesen Punkten. Ich vertraue dem Herrn. Wachstum, Heiligungsprozess. Und dafür, liebe Gemeinde, dafür müssen wir bitten. Bitten. Wir müssen bitten. Herr, verändere mich. Schenk, dass ich wachse. Herr, schenke mir Offenbarung über dich. Wir müssen Hunger haben nach dieser Veränderung, nach diesem Heiligungsprozess. Herr, meine Seele ist immer noch so sehr verwoben und verwachsen mit dieser Welt und diesen Dingen der Welt. In Vers 21 sagte Petrus zu ihm: Nein, du hast keinen Anteil daran und kein Recht darauf, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Aufrichtig vor Gott. Wenn wir die Tür zumachen und uns keiner sieht, dann können wir ehrlich sein vor Gott. Dann brauchen wir niemanden belügen, wir brauchen nicht heucheln. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Vers 22, aber hier ist es nicht vorbei für den Simon. Es hört sich sehr dramatisch an, aber Petrus sagt ja auch: Ändere deine Einstellung, wende dich von deiner Bosheit ab und bete zum Herrn. Bete zum Herrn. Tue Buße, kehre um von der Einstellung. Und das ist das, was wir tun. Wir entdecken irgendwas in unserem Leben und wir tun Buße. Ich war so, wir geben es auf. Wir kehren um, 180 Grad. Ich war so und dann drehe ich mich um. Und das geht nicht unbedingt von einem Tag auf den anderen, das ist ein Prozess. Deshalb spricht auch die Bibel von der Frucht des Heiligen Geistes. Von der Frucht des Heiligen Geistes. Frucht bedeutet etwas, was aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mit der Gemeinschaft auch mit dem Wort Gottes, langsam wächst. Eine Frucht, die entsteht, das ist nicht etwas, was ich versuche zu leisten oder zu erbringen, sondern ich habe Gemeinschaft mit Gott, obwohl ich so verdorben bin, obwohl ich immer noch so weltlich bin, aber ich habe Gemeinschaft mit Gott. Und in dieser Gemeinschaft mit Gott, da heraus entsteht eine Frucht, 10 Jahre später, Entschuldigung für die Kamera, ja, dass ich da mal hier durch die Gegend wandere, 10 Jahre später guckst du auf dein Leben zurück und du entdeckst, ja, wenn ich an mich denke, Bereichen habe ich mehr Liebe. In den Bereichen bin ich gnädiger. Ja, vor 10 Jahren, also manchmal, wenn ich an mich denke, als Vater von Josef, ich habe das mal letztens erzählt, wie ich als Vater zu ihm war, als ich angefangen habe mit Vater sein. Ich war furchtbar. Ich war furchtbar. Mir kommt das Heulen, wenn ich daran denke. Wie ich gedacht habe, ich muss so erziehen und so und so und so und so. Und wenn ich mir jetzt meine Tochter, die letzte, anschaue, wie ich mit dir umgehe, denke ich so, warum konnte ich das früher nicht kapieren? Warum war ich so ungeduldig in gewissen Punkten? Warum bin ich jetzt mehr geduldiger in diesen Punkten? Ja? Gott hat einen Prozess mit mir durchgemacht, einen Heiligungsprozess. Die Frucht des Heiligen Geistes, mehr Liebe ist entstanden. Deshalb ist die Gemeinschaft mit Gott so wichtig. Deshalb ist die Gemeinschaft unter uns so wichtig, mit dem Wort so wichtig. Deshalb ist die Gemeinschaft im Verborgenen so wichtig. Denn wenn ich nicht geistlich esse, wie kann ich geistig stark sein? Tue Buße und kehre um. Lasse dich verändern. Und wir sehen auch, wenn wir Römer Kapitel 12 lesen, ich lese mal kurz die ersten Verse vor. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Also ein wahrer Gottesdienst ist nicht, dass wir hier zusammenkommen. Das ist kein Gottesdienst. Ein wahrer Gottesdienst ist, wenn wir hier zusammenkommen und unsere Leiber, unsere Herzen Gott zur Verfügung stellen. Das ist ein wahrer Gottesdienst. Und dieser Gottesdienst setzt sich fort, wenn wir aus diesem Raum raus sind. Wenn ich mit Gott weiter unterwegs bin, wenn ich mit Gott zur Verfügung stelle, dann ist das ein wahrer, lebendiger Gottesdienst. Und dann heißt es im nächsten Vers, also in diesem Zusammenhang, was der wahre Gottesdienst ist, dann heißt es hier: Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasse die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott wohlgefällig würde und ob es zum Ziel führt. Also Teil des Gottesdienstes, des wahrhaftigen Gottesdienstes, ist, sich selbst zur Verfügung zu stellen, Gott zu sagen: Hier bin ich, hier ist mein Leib, hier sind meine Hände, meine Füße, hier ist mein Herz, meine Seele, mein Alles. Aber zur gleichen Zeit sich auch erneuern lassen, verändern lassen, weggehen von den Maßstäben dieser Welt, um so zu werden, wie Jesus. Das ist manchmal ein sehr nerviger Prozess. Manchmal mag ich den nicht. Ich würde es gerne schneller haben. Warum gibt es da nicht einen Knopf, auf den ich drauf drücke? Und dann funktioniert es. Nein, es ist ein Prozess. Josef und ich haben uns letztens unterhalten. Er hat ein bisschen Schwierigkeiten mit seinen Schwestern. Die haben oben die Etage, wir sind unten. Und natürlich passieren Dinge, von denen wir nicht immer alles mitbekommen. So, ne? Und dann gab es Dinge, mit denen er nicht ganz zufrieden war, was da nicht so richtig läuft, vernünftig läuft. Und dann saß ich mit ihm und dachte so, ja, wie kann man das verändern? Also zum Beispiel die Toilette war dreckig und die Mädels haben nicht aufgeräumt und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, wie kann man das verändern? Und es gab nur eine einzige Lösung. Ich sagte zu Jojo, es gibt nur eine einzige Lösung. Sie müssen wachsen. Ich kann das jeden Tag erklären und jede Woche wird es so wieder sein. Wir sind schon müde davon, als Eltern irgendwas zu sagen. Ändert sich sowieso nicht. Du musst das wegpacken. Am Mittag liegt das genau da. 10 Jahre später liegt das immer noch da. Und du wirst müde davon. Und es gibt nur eine einzige Lösung. Und viele Lösungen kommen auch im Geistlichen auch, wenn wir über Einheit, Uneinheit reden, über den Willen Gottes. Und es gibt nur eine einzige Lösung, liebe Gemeinde, für uns. Wir müssen wachsen. Und genauso wie kleine Kinder sich freuen, ich freue mich schon, wenn ich 18 bin, dann kann ich endlich Auto fahren. Genauso ein Verlangen müssen wir auch haben, nach Wachstum, nach Veränderung als Gemeinde. Ein letztes Bild möchte ich noch geben und damit möchte ich auch abschließen. Wenn wir an den Baum denken, ja, Leute, die bei uns hier im Garten arbeiten, mit Bäumen auskennen, die sehen das ja. Du hast einen Baum und du hast eine riesige Krone und oben hast du ganz viel Frucht drauf. Und wir sehen diesen Baum und denken, oh, so ein schöner Baum. Was wir aber oft übersehen, unter der Erde gibt es fast den gleich großen Anteil des Baumes nur verborgen. Und der Baum wächst nach unten in die Erde hinein und dann parallel dazu auch nach oben hinein. Wenn er nur oben wachsen würde und ganz viel Frucht tragen würde, aber keine tiefen Wurzeln hätte, dann würde er umfallen. Deshalb müssen wir als Gemeinde wachsen, müssen wir eine Sehnsucht haben. Ja, Herr, ich möchte wachsen, ich möchte mich von dir verändern lassen. Ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Herr, hier ist mein Leben, hier gebe ich mir dich hin, damit du mich gebrauchen kannst. Und sei gespannt und Gott wird etwas tun. Gott wird in dein Leben hineingreifen. Gott wird dich verändern. Vielleicht nicht von heute auf morgen, vielleicht ist es ein Prozess. Aber wenn du nach zehn Jahren zurückschaust, wirst du sehen, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Deshalb lass dich dadurch nicht entmutigen, sondern lass dich auf diese Reise ein. Und vielleicht ist bei dir auch so eine Mahnung dran, Mensch, tu doch Buße. Tu Buße und kehre um. Manchmal wünsche ich mir so eine direkte Ermahnung, direkt von irgendjemandem zu hören, der geistig voll den Durchblick hat. Und dann höre ich vor ihm, Michael, weißt du, du bist voll auf dem Holzweg. Das wäre so gut. Deshalb lasst euch ermahnen. Lasst uns mit Gott zusammen weiter Gemeinschaft haben, damit die Frucht des Heiligen Geistes durch uns durchdringen kann und wir dann diese Frucht in unserem Leben erleben können, sehen können und uns daran auch erfreuen können. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch gemeinsam beten. Unser Herr und Heiland, danke, dass du so geduldig mit uns bist. Danke, Herr, dass du uns liebst. Herr, du siehst, wie oft wir unzufrieden mit uns selber sind, mit dem Prozess, wo wir stehen. Wir wünschen uns manchmal, wir wären stärker, mächtiger, kräftiger, fester im Glauben. Manchmal auch aus falschen Motiven, manchmal um uns hier profilieren zu können, irgendjemand zu sein. Aber Gott, du kennst unser Herz und dafür lieben wir dich. Wir sind ja so dankbar, dass du uns kennst. Danke, Herr, dass wir vor dir nicht lügen brauchen, nicht heucheln brauchen, sondern ehrlich sein können. Herr, wir möchten dir unseren Leib, unsere Hände, unsere Füße, unsere Seele, alles zur Verfügung stellen, Herr. Und bitten dich, dass du uns erneuerst und uns veränderst, damit wir dir ähnlicher werden, damit deine Frucht in uns Gestalt annehmen kann und durch uns durchkommen kann, damit Menschen authentisch dich durch uns erleben können. Wir haben so eine Sehnsucht danach, Herr. Herr, wir möchten nicht mehr künstlich Gesichter aufsetzen, fake irgendjemand zu sein, sondern möchten uns einfach von dir gebrauchen lassen, führen lassen, lieben lassen, Herr. Danke, Herr, dass du willst, dass wir von dir begeistert sind und dass du uns segnen willst, Herr, dass du uns unser Land erweitern möchtest. Danke, dass du nur Gutes vorhast mit uns, Herr, auch wenn es manchmal Schwierigkeiten bedeutet auf dieser Erde. aber in aller Ewigkeit möchtest du mit uns zusammen sein, mit dir Gemeinschaft zu haben. Danke, Herr, für dieses wunderbare Versprechen und bitte dich vom ganzen Herzen, dass du uns im Nachdenken über dieses Wort segnest, dass du uns führst und dass du uns leitest, dass du uns begleitest. Im Namen Jesu. Amen.